ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Gut eine Stunde sind wir teilweise durch unwegsames Gelände steil nach oben gewandert. Ganz schön anstrengend. Normalerweise gehen mein Freund Marco Bernardi und ich einfach nur so wandern. Aber diesmal haben wir ein ganz besonderes Ziel. Marco zeigt auf ein paar unscheinbare rötlich-graue Häuschen hier mitten in den Alpen im Piemont.
Wir sind in Paraloup angekommen, im Stura-Tal hier in der Provinz Cuneo. Das ist ein symbolischer Ort für den Widerstand gegen den Faschismus, für die Resistenza.
Einen wunderschönen Ausblick hat man von hier, kilometerweit ins Tal. Aber damals war der Ausblick vor allem strategisch wichtig, wie auch die isolierte Lage, erklärt Marco. Denn hier war einer der ersten Stützpunkte der Partisanen, also der Männer und Frauen, die als Guerillas im Zweiten Weltkrieg gegen die deutsche Besatzung Italiens, gegen die italienischen Faschisten kämpften.
Und hier ist auch mein Opa vorbeigekommen, wenn auch nur kurz. Er war dann als Partisan im Granatal nebenan und ist am Ende des Frühjahrs 1945 ins Duratal zurückgekehrt.
Marco erinnert sich noch gut an den Opa seiner Kindheit. Er war damals ein älterer, schon etwas kranker Mann. Klein, gebeugt von der harten Arbeit auf den Feldern. Einer, der selten lachte, aber wenn dann richtig. Einer mit Schwielen an den Händen, einer, der liebevoll mit seinen Enkeln umging. Aber in seiner Jugend war Leopoldo Bernardi, geboren 1922, Partisanenführer, Kampfname Leone, Löwe. Eigentlich hätte er, wie die meisten seiner Altersgenossen, im Juli 1942 von Cuneo aus als Soldat an die Ostfront geschickt werden sollen. Leopoldo Bernardi stand mit den anderen aus seinem Regiment am Bahnhof. Kaum jemand von ihnen sollte aus Russland zurückkehren.
Aber mein Opa ist nicht mit ihnen aufgebrochen. Einer dieser Zufälle, die vielleicht nicht die Geschichte verändern, aber persönliche Schicksale. Mein Opa war schon im Zug. Da kommt plötzlich sein Hauptmann, der ihn kannte, aber jetzt nicht mit ihm befreundet war, und packt ihn und wirft ihn mehr oder weniger aus dem Zug, sagt ihm, er soll auf der anderen Seite vom Zug runterspringen und in den Wald verschwinden, weil aus diesem Krieg keiner zurückkehren wird.
Warum der Hauptmann genau seinen Opa ausgesucht hat, Marco weiß es nicht. Denn auch der Hauptmann ist nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Marco weiß nur, dass sein Opa dann tatsächlich untertauchte, sich in den Bergen versteckte, die er so gut kannte. Er war erstmal kein Mitglied der Partisanen, denn die gab es damals noch gar nicht. Um zu verstehen, wie Marcos Opa Partisan wurde, wie überhaupt die Partisanen entstanden sind, ist man in der Casa Galimberti in Cuneo richtig. Früher war es das Wohnhaus von Duccio Galimberti, dem Gründer der ersten Partisanenbande. Heute ist es ein Museum. Gigi Garelli vom Historischen Institut für die Resistenza in Cuneo empfängt uns und führt uns durch die Räume. Die Einrichtung versetzt uns in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurück.
Wir müssen uns vorstellen, dass in diesem so schön eingerichteten Raum mit diesem enormen Schreibtisch, mit den Büchern darauf, mit einem alten Ofen, der Vitrine und mit den Diplomen von Duccio Galimberti an den Wänden, dass hier Duccio Galimberti auch einfache Leute empfangen hat.
Duccio Galimberti, geboren 1906, war Sohn eines faschistischen Ministers. Seine Mutter war jüdischer Abstammung. Er selbst wird Anwalt und überzeugter Antifaschist, weil er sich unter dem Regime unfrei fühlt. Hier in diesem großbürgerlichen Arbeitszimmer trifft er sich mit Gleichgesinnten. Er lebt mit, wie die Alliierten langsam vom Süden aus Italien erobern, wie Mussolini gestürzt wird und wie die Deutschen ihn befreien, den Norden Italiens besetzen und dort einen faschistischen Marionettenstaat einrichten, unter Mussolini als Staatschef. Auch in Cuneo ist damals, im September 1943, klar, die Deutschen kommen, sagt Garelli.
Und dann haben Duccio und die anderen die Idee, in die Berge zu gehen, zu kämpfen. Fast alle von ihnen sind Alpinisten. Sie kennen unsere Berge, unsere Täler hier sehr gut.
Sie brechen also auf, viele mit Fahrrädern, steigen auf nach Madonna del Coletto, einer kleinen Kapelle auf dem Berg. Von dort aus hat man den Überblick über mehrere Täler. Hier bleiben sie erstmal. Am Anfang sind sie etwa ein Dutzend. Die erste Partisanenbande.
Dann haben sich ihnen andere angeschlossen. Und schließlich erfahren sie, dass die Deutschen den Ort Boves in Brand gesetzt haben. Und sie verstehen, dass das hier alles kein Scherz ist. Sie steigen ins Stura-Tal ab, ins Dorf Festiona, und steigen auf der anderen Seite des Tals wieder auf. Paralup,
das kennen wir schon, der Partisanenstützpunkt. Aber was ist damals in Boves passiert? Und was haben die Partisanen damit zu tun? Also auf nach Boves, einem Ort mit rund 10.000 Einwohnern, umgeben von hohen Bergen. Auf der Piazza vor dem Rathaus erwartet uns Enrica Giordano vom Partisanenverband ANPI. Sie zeigt uns die Erinnerungstafeln an das Massaker, damals am 19. September 1943.
Es ist da hinten geschehen, wo die Piazza aufhört. Zwei junge Nazisoldaten hatten eine Autopanne. Und genau in diesem Moment ist ein Auto mit Partisanen vorbeigekommen, die vom Berg runtergekommen sind, um einzukaufen. Die haben das gesehen und weil es in den Tagen davor erste Zusammenstöße gab und Partisanen gefangen genommen wurden, haben sie gedacht, dass sie die beiden jungen Soldaten mitnehmen könnten, um einen Gefangenenaustausch zu erreichen.
Der deutsche Kommandant Joachim Peiper, er wurde später als Kriegsverbrecher verurteilt, lässt daraufhin Panzer in Boves auffahren und stellt dem Pfarrer dort ein Ultimatum. Entweder er hole die beiden deutschen Soldaten aus den Bergen zurück oder der Ort werde in Flammen stehen. Der Pfarrer verhandelt zusammen mit einem örtlichen Industriellen mit den Partisanen in den Bergen. Die lassen die beiden Gefangenen frei, um Boves zu retten.
Leider brennt der Ort schon, als sie zurückkommen. Kommandant Peiper hatte sein Wort nicht gehalten. Und die beiden Unterhändler werden auf einen Panzer gefesselt und müssen mit anschauen, wie der ganze Ortskern in Flammen steht.
350 Häuser brennen. 23 Zivilisten sterben an diesem Tag. Auch die beiden Unterhändler. Die Leichen des Pfarrers und des Industriellen sind fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, als man sie findet. Zu Besuch bei einer, die das alles selbst miterlebt hat. Francesca Ramero war damals 15 Jahre alt. Heute ist sie weit über 90, lebt aber noch allein hier in ihrer kleinen Wohnung in Boves. Und sie erinnert sich noch gut an diesen 19. September, an den Brand. Francesca Rameros Mutter hatte damals einen Tabakladen mitten im Ort. Die Familie wohnte darüber.
Es war Chaos und die Menschen flohen überall hin. Und wir waren direkt auf der Piazza. Wir mussten über die ganze Piazza laufen und sind dann in einen Nachbarort geflohen, zusammen mit meiner Mama. Am Tag darauf sind wir zurückgekommen und da waren zwei Tote, Carlo und Giulio. Die waren nicht mal 20 Jahre alt. Sie wurden umgebracht und ihr Gehirn war herausgespritzt.
Francesca Ramero erzählt von den Kriegszeiten, von den Schrecken. Aber auch, dass sie trotzdem sonntags tanzen ging. Sie war schließlich jung. Was aber Francesca Ramero, die Zeitzeugin, auch sagt:
Wir haben eigentlich weniger Angst vor den Deutschen gehabt als vor den Partisanen und vor den Faschisten. Ganz ehrlich, ich hatte Angst vor den Partisanen, weil sie Tabak aus unserem Geschäft geraubt haben. Und meine Mama hatte wegen ihnen viel Angst um uns Mädchen. Ich war 15, meine Schwester 4 Jahre älter und sie war schön.
Also, wie so oft in einem Krieg war die Zivilbevölkerung Opfer. Musste unter allen Konfliktparteien leiden, auch unter den Partisanen. Und trotzdem gab es immer wieder Menschen, die trotz ihrer eigenen Armut Menschen wie seinen Opa Leopoldo unterstützt haben, sagt mein Freund Marco. Wir erinnern uns, sein Opa war ja desertiert, schon lange bevor die erste Partisanenbande gegründet wurde. Und hat sich über ein Jahr lang in den Bergen versteckt. Die Menschen aus den Dörfern dort haben ihn mehr oder weniger durchgefüttert. Und sich dabei auch noch selbst in Gefahr gebracht. Schließlich war das alles illegal. Im Frühjahr 1944 beschließt Marcos Opa dann, es reicht.
Also mein Opa weiß, genau wie viele andere junge Menschen aus der Umgebung, was da gerade in der Gegend passiert. Er weiß, dass es Partisanen gibt, er weiß, wo sie sind und entscheidet sich dafür, einer von ihnen zu werden. Aus politischer Überzeugung. Er tritt den Garibaldini bei. Das sind die kommunistischen Brigaden.
Und so kommt er erst nach Paraloop, der kleine Ort in den Bergen, wo alles angefangen hat. Dort ist immer noch eines der Hauptquartiere der Partisanen. Aber die Partisanen dort haben meist eine andere politische Ausrichtung als er, sind eher liberal-sozialistisch. Und deshalb zieht Leopoldo Bernardi weiter ins Nachbartal. Dort gibt es eine kommunistische Partisanenbande. Dass sein Opa in Paraloop oder sonst irgendwo Duccio Galimberti, den Gründer der Partisanen, getroffen hat, glaubt Marco eher nicht. Jedenfalls hat er nie davon erzählt. Und überhaupt ist Duccio Galimberti seit Anfang des Jahres 1944 nicht mehr in den Bergen. Er wird schwer an einem Bein verwundet, muss ins Krankenhaus, versteckt sich dann in Turin. Duccio Galimberti wird nicht mehr miterleben, wie Italien am 25. April 1945 befreit wird. Der erste Partisanenführer wird schon zuvor in Turin entdeckt, gefoltert und getötet. Wir fahren ein paar Orte weiter, nach De Monte, einem Städtchen im Sturatal. Warum wir hier sind? Marcos Opa lebte nach dem Krieg hier in der Gegend. Was sein Opa Leopoldo genau erlebt hat, als er unter dem Namen Leone als Partisan in den Bergen kämpfte, als er selbst eine Gruppe von Partisanen anführte, darüber weiß Marco so gut wie nichts. Sein Opa hat über die Zeit kaum gesprochen. So wie viele andere seiner Generation, in Italien wie in Deutschland. Worüber er dann wieder gesprochen hat, dass er überhaupt nicht zufrieden war mit diesem neuen Italien, das nach dem Krieg entstanden ist. Einerseits hatte sein kommunistischer Opa unrealistische Träume von einer Revolution wie in Russland, meint Marco. Andererseits fühlte er sich auch einfach ungerecht behandelt.
Nachdem er Partisan gewesen war, erwartete sich mein Opa wie viele andere, dass das neue, republikanische Italien diejenigen, die den Faschismus persönlich bekämpft hatten, mit einem Posten im Staatsdienst belohnen würde. Mein Opa hatte keine großen Träume. Er war ein einfacher Mensch. Sein Horizont reichte nicht hinter diese Berge. Das, was er sich erhoffte, war ein Posten als Verkehrspolizist.
Aber Marcos Opa hat diesen Posten nie bekommen. Dafür aber viele, die den Faschismus unterstützt hatten. Wie konnte das sein? Um das zu verstehen, müssen wir uns die Zeit direkt nach der Liberazione, der Befreiung Italiens, am 25. April 1945 genauer anschauen. Und fahren dafür erstmal zum Piemontesischen Institut für die Geschichte der Resistenza nach Turin. Hier organisierten sich Arbeiter von den Fiat-Werken ebenso wie antifaschistische Studierende, kämpften rund um den 25. April auf den Straßen, um die Stadt zu befreien.
Es gab eine erste Phase der großen Emotion, die Meinung, dass dieser Krieg gewonnen sei,
sagt Barbara Beruti. Sie ist die Direktorin des Instituts.
In diesen 20 Monaten der Resistenza war gerade hier im Norden die Wahrnehmung, dass wir sowohl die deutschen Besatzer als auch die Faschisten besiegt hätten. Besonders hier in Turin, eine der Städte in Norditalien, die sich selbst befreit haben.
Es sind chaotische Zeiten, direkt nach dem Zusammenbruch des Regimes. Man findet die Folterorte der Faschisten und Nationalsozialisten. Partisanen ermorden bei sogenannten wilden Säuberungen Faschisten. Alte Rechnungen werden beglichen. Es gibt Gewalt auf allen Seiten. Und die neue italienische Republik, die sich dann gründet, die weiß nicht so recht, wie sie mit all dem, was passiert ist, umgehen soll. Oder besser gesagt, sie ändert ihre Meinung immer wieder. Aber von vorne. Ein Besuch im Deutschen Historischen Institut in Rom, eine Einrichtung, die die historischen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien erforscht. Bei Direktorin Petra Terhofen sind wir richtig für den Blick von außen auf die italienische Nachkriegsgeschichte, auf die Erinnerung an die Partisanen. Die war erstmal weitgehend positiv, sagt sie.
Natürlich haben eben auch die frühen Nachkriegsregierungen in Italien, die ja aus dieser Widerstandsbewegung erwachsen sind, ganz gezielt den italienischen Anteil an der Vertreibung der Deutschen und am Zusammenbruch des Faschismus betont. Und dahinter standen ganz klare politische Ziele. Die Italiener wollten eben als Mitkriegführende auf Seiten der Alliierten in die Geschichte eingehen, nicht als Verlierer aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgehen.
Das hat auch ganz gut funktioniert. Die Alliierten schauten eher auf Deutschland, auf die Entnazifizierung dort. Die Italiener wurden weitgehend alleingelassen mit ihrer Vergangenheit, sagt Petra Terhoven. Das sieht man schon auf den Straßen. In Deutschland haben die Alliierten Hakenkreuze entfernen lassen. In Italien sieht man immer noch an vielen Orten faschistische Symbole. Die sind da einfach geblieben, gab Wichtigeres. Aber diese erste Phase dauerte nicht ewig.
Also das politische und gesellschaftliche Klima wurde eben zunehmend vom Antikommunismus geprägt. Und der Antifaschismus wurde in dieser Zeit zunehmend weniger wichtig. Ich will sagen, die Partisanen wurden in den Hintergrund gedrängt. Die Kommunisten, die ja einen wichtigen Teil des Widerstands getragen hatten, blieben eben auf Dauer von einer Regierungsbeteiligung ausgeschlossen.
So lässt sich vielleicht auch erklären, warum Marcos Opa, der junge kommunistische Ex-Partisan, nie seinen Traumjob als Verkehrspolizist bekommen hat. Aber er war nicht der Einzige, der enttäuscht wurde vom neuen Italien. Das ging vielen Partisaninnen und Partisanen so. Gerade die Frauen, die als Partisaninnen gekämpft hatten oder unter Lebensgefahr Nachrichten überbracht oder Material geschmuggelt hatten, merkten schnell, dass ihre Leistung oft nicht wirklich gewürdigt wurde. In vielen Städten durften sie nicht einmal an den Triumphzügen der Partisanen teilnehmen.
Gerade auf der Linken gab es durchaus in der frühen Nachkriegszeit Frauen, die entsprechende Ambitionen hatten, die eben nicht nur noch Hausfrau und Mutter sein wollten, wie der Faschismus ihnen das gepredigt hatte, sondern die eben wirklich darauf hofften, auch mitgestalten zu können und die dann aber eben die sehr frustrierende Erfahrung machten, dass auch in der kommunistischen Partei allzu selbstbewusste Frauen eben nicht gefragt waren. Und bei der Demokratia Christiana schon gar nicht.
Demokratia Christiana, das war die katholische Volkspartei, die wohl wichtigste Partei im Nachkriegsitalien. Erst im Laufe der 60er Jahre ändert sich die Erinnerung an die Partisanen wieder. Italien rückt politisch nach links, wie damals ja auch Deutschland. Während Deutschland damals so langsam anfängt, sich mit der Nazi-Vergangenheit wirklich auseinanderzusetzen, feiert Italien seine Widerstandsbewegung.
Das wichtigste Problem dieser antifaschistischen Meistererzählung war wahrscheinlich, dass man den Rückhalt der Resistenza in der Bevölkerung massiv übertrieben hat. Letztlich ging man davon aus, dass immer nur ein verschwindend kleiner Teil der Italienerinnen und Italiener zu Mussolini gestanden habe, dass die Mehrheit eigentlich immer antifaschistisch gewesen sei. Aber das entspricht definitiv nicht den Tatsachen.
Dass plötzlich angeblich so gut wie alle Teil der Resistenza gewesen sein sollen, diese Erzählung finden auch viele Partisanen nicht gut. Schließlich waren es ja sie, die ihr Leben im Kampf gegen den Faschismus riskiert haben. Marcos Opa, der freut sich aber grundsätzlich mal darüber, dass seine Partisanenzeit plötzlich wertgeschätzt wird. In den 70er, 80er Jahren, da hat dann Italien sogar einen Staatspräsidenten, der früher Partisan war, Sandro Pertini. Gleichzeitig sind die 70er Jahre aber auch die Zeit des Terrorismus, ganz ähnlich wie in Deutschland. Die Roten Brigaden und andere linke Terrorgruppen versuchen, die Partisanenkultur, die Resistenza, für sich zu instrumentalisieren, auch wenn das nie so ganz gelingt. Und dann kommen die 90er und es ändert sich alles. Ein riesiger Korruptionsskandal in der italienischen Politik kommt ans Licht, das italienische Parteiensystem bricht zusammen. Nochmal zurück zu Barbara Beruti vom Institut für die Geschichte der Resistenza in Turin.
Alle Parteien, die nach dem Krieg im Geiste des Antifaschismus und der Resistenza entstanden waren und die dann bis in die 90er Jahre regiert hatten, sind mit diesem großen Skandal von der Bildfläche verschwunden.
In diesem Vakuum bilden sich neue Parteien. Und einer wird groß, den wir auch in Deutschland kennen. Silvio Berlusconi. Der hat mit Antifaschismus so gar nichts am Hut. Er bricht das italienische Tabu, dass man mit Faschisten nicht zusammenarbeiten darf, und koaliert mit einer neofaschistischen Partei, dem MSI. Dieser Partei gehörte damals auch die heutige italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni an, aber zu ihr gleich mehr.
Und Berlusconi hat auch die Gedenkfeier zum 25. April, dem Tag der Befreiung, komplett ignoriert. Er ist in einer Fernsehshow aufgetreten und hat gesagt, das sei doch alles vorbei, das interessiere ihn überhaupt nicht mehr.
Noch ein Tabubruch. Einer von vielen. In Talkshows behaupten damals selbst Mitglieder der Regierung, dass das faschistische Regime doch auch große Verdienste gehabt habe, jedenfalls bis 1938, bis zu den antisemitischen und antiafrikanischen Rassengesetzen in Italien. Und jetzt kommt wieder die deutsche Historikerin Petra Terhoven mit ihrem Blick von außen ins Spiel. Die erklärt das, was damals passiert ist, so.
Und es entstand so ein, ja, so ein Versöhnungsdiskurs, ne? So, ja, es war eben eine schlimme Zeit und letztlich war es ja egal, auf welcher Seite man kämpfte und alle haben gelitten und jetzt haben wir uns alle wieder lieb, ne? Also das war natürlich auch ein Problem. Das ist durchaus auch eine Karte, die Giorgia Meloni bis heute ganz erfolgreich spielt.
Giorgia Meloni, jetzt sind wir bei der heutigen Ministerpräsidentin angelangt. Den neofaschistischen MSI von damals, den gibt es längst nicht mehr. Ihre heutige Partei, Fratelli d'Italia, gilt als postfaschistisch. Postfaschistisch, das heißt, mit Wurzeln im historischen Faschismus, aber will nicht die demokratische Ordnung umstoßen. Überzeugte Antifaschistin ist Giorgia Meloni also sicher nicht. Aber im Umgang mit den Partisanen, mit der Resistenza, da verhält sie sich ziemlich geschickt, sagt Petra Terhoven.
Also anders als Berlusconi verweigert sie die Teilnahme an diesen antifaschistischen Ritualen eben nicht, sondern sie macht sie eher zum Anlass patriotischer Reden, die die Einheit der Nationen betonen und Versöhnung beschwören. Und wenn die italienische Linke ihr dann Doppelmoral vorwirft oder sie von diesen antifaschistischen Ritualen ausschließen will, aufgrund ihrer Nähe zum historischen Faschismus, dann kann sie sich im Grunde selbst umso besser zum Opfer stilisieren.
Das ist eine der Strategien von Giorgia Meloni. Die andere, versuchen in möglichst vielen verschiedenen Lagern auf Stimmenfang zu gehen. Bei den überzeugten Faschisten genauso wie bei den Rechtskonservativen. Und so hat sie sich immer wieder öffentlich vom historischen Faschismus distanziert, gerne am 25. April. Denn die Feierlichkeiten zum Tag der Befreiung gibt es immer noch. Berlusconi hatte mit seiner Schlussstrichforderung nur teilweise Erfolg. Und Meloni hat zugegeben, dass auch die Italiener Komplizen bei der Vernichtung der Jüdinnen und Juden waren, sagt Petra Terhoven.
Gleichzeitig behält ihre Partei aber im Logo die Flamme bei, die für das Feuer am Sarg Benito Mussolinis steht. Gleichzeitig verhindert Meloni überhaupt nicht den dumpfen Neofaschismus, der Teile der eigenen Basis bestimmt. Da würde ich wirklich sagen, dass sie im Grunde so zwei getrennte Rollen spielt. Also einerseits ist sie irgendwie Staatsmännin und sagt irgendwie politisch korrekte Sachen. Und andererseits ist sie eben Parteivorsitzende. Und welche Giorgia jetzt eigentlich die richtige ist, ja, das kann man sich aussuchen. Also ich halte sie tendenziell für eine Wölfin im Schafspelz.
Marcos Opa, Leopoldo Bernardi, der Partisan mit dem Kampfnamen Leone, Löwe, der hat das alles nicht mehr miterlebt. Er ist in den 90er Jahren gestorben. Was würde er wohl zur heutigen Regierung, zum heutigen Umgang mit dem Erbe des Faschismus sagen?
Mein Opa war schon zu seiner Zeit extrem unzufrieden. Und ich will mir lieber gar nicht vorstellen, was er heute sagen würde. Ich glaube aber, dass er sogar noch wütender und enttäuschter wäre. Und wenn er noch mal 20 Jahre alt wäre, ich will nicht sagen, dass er dann noch mal zu den Waffen greifen würde, aber ich glaube schon, dass er sich politisch engagieren würde.